Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
In über 160-jähriger Geschichte haben Diakonissen im Diakoniewerk Halle mit, so ihr Motto, Herz für Mensch und Gott, Meilensteine in der Pflege und den Dienst an den Menschen gesetzt. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Oberin Schwester Elisabeth Koch. Lassen Sie mich aber zu Beginn noch etwas kurz zu den historischen Fakten sagen. Auch in Halle führte die Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts zu wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen. Die Stadt wuchs, Epidemien und deren Folgen boten Anlass, auch über Armen- und Krankenfürsorge nachzudenken. Honoratioren der Stadt, wie zum Beispiel die Tholuck, regten an, nach dem Vorbild des deutschen Diakonissenmutterhauses in Kaiserswerth ein solches evangelisches Mutterhaus in Halle zu errichten und damit das erste in der preußischen Provinz Sachsen. Es nahm 1857 zunächst im Weidenplan 4 die ersten Patienten auf. Eine qualifizierte Ausbildung von Diakonissen für die Krankenpflege gehörte zu den Hauptaufgaben und führt mich zu meiner ersten Frage an Schwester Elisabeth. Was ist eigentlich eine Diakonisse? Und wie war denn Ihr persönlicher Werdegang? Als wir das letzte Mal im Herbst vergangenen Jahres mit unseren interessierten Gästen bei Ihnen zu Besuch waren, sprachen Sie davon, dass Sie gerade 55 Jahre Einsegnung feiern konnten. Oder gab es einen bestimmten Anlass, einen Auslöser bei Ihnen?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich habe als junges Mädchen eine Diakonisse bei einem Besuch kennengelernt. Ich muss sagen, ich komme aus keinem christlichen Haus, hatte keine Ahnung, was Kirche bedeutet und habe aber interessiert zugehört, was diese Schwester erzählt hat. Dann lagen aber viele Jahre dazwischen, wo ich keinen Kontakt hatte. Schwere Zeiten. Wir waren in Eilenburg von Berlin umquartiert, wegen der Bombenangriffe in Berlin. Die Kirche hat meiner Mutter geholfen. Mein Vater war noch im Krieg, war eingezogen. Und wir sind dann bei meiner Großmutter in Eilenburg gewesen. Und da habe ich den ersten Kontakt mit Kirche gehabt. Ich frage mich immer heute noch, wie hat meine Mutter uns vier Kinder einfach durchgekriegt. Ich wollte nur erwähnen, was drumherum eigentlich hängt, für, was auch maßgeblich für mein ganzes Leben war. Wir sind dann nach 2 Jahren nach Eisleben gezogen. Dort kam ich dann in den Konfirmandenunterricht. 50 bin ich konfirmiert und das war gerade die junge Gemeindezeit, die so angefochten wurde. Wir sind in Krankenhäuser und Altersheime singen gegangen, was wir dann plötzlich 53 nicht mehr durften, wurden überall verachtet. Und wir sind in jedem Gottesdienst gewesen, in dem Pfarrhaus. Unser Pfarrer, der war... Wir waren da fast zu Hause und da hatten wir eine Gemeindeschwester hier aus dem Diakonissenhaus. Und obwohl ich keine guten Erfahrungen gemacht habe eigentlich, habe ich aber dann doch mal eine Einladung angenommen, hier eine Rüstzeit mitzumachen für junge Leute. Ich hatte auch keine Lust, in die Schule weiterzugehen. Aber ich habe mich dann mehr so an die Gemeinde gehängt. Und aus dieser Gruppe sind ganz viele Pastoren. Mein Bruder ist auch Pfarrer geworden. Dann wurde die Gemeindeschwester, da ging das schon los. Wir hatten ja sehr viele Außenstationen hier in Halle. Die ging weg und da ist mein Bruder mit seinen Freunden, die auch dann später Pfarrer waren, hier nach Halle gezogen, zur Oberin Olga, sie haben gebettelt, sie möchten doch eine Nachfolgerin für der Eislebener Gemeinde bereitstellen. Und da hat sie gesagt, wenn ihr einen Menschen schickt zu uns, wir haben niemanden mehr. Aber dann muss ich aber immer wieder betonen, jeder dachte, man hat mich deswegen hierher geschickt, nein, ich habe vorerst da gar nichts von gewusst, aber mir hat es dann so gefallen hier, dass ich in diese sogenannte Marienschule ging. Wir hatten ja so, wie so eine Haushaltungsschule war das. Die Marienschülerinnen waren eingesetzt im Haushalt überall. Und ich wurde aber nach Wernigerode geschickt. Und da hatten wir ein Erholungshaus. Durften ja die Diakonissen, das habe ich noch später auch noch lange erlebt, nur in unsere Häuser fahren. Wir durften nicht irgendwo in Urlaub fahren. Und ich bin auch dann geschickt worden nach Nebra. In Nebra hatten wir das Haus, ich war ja noch nicht in dem Haus so direkt drin. Und da gab es auch eine Schwester, die hatte auch eine Entbindungsstation. Und sie selber war ausgebildete Hebamme. Und das war eine solche herzensgute, liebe Frau, wo ich gesagt habe, oh, so möchtest du mal werden. Ja, und dann habe ich eben mich doch entschlossen, weil es in der Familie, meine Mutter hatte das Verständnis, aber alle meine Brüder haben gesagt, also du nicht. Also und dann, dann hatten die gedacht, so wie Kloster und man kommt nicht raus. Man tritt ja ein als Probeschwester, hat da so eine glatte Haube, aber vorne gebunden unterm Kinn, also über die Ohren. War furchtbar, war steif und dann war das über den Ohren, man verstand sich selber nicht richtig, ja. Also die Akustik war noch nicht gut. Wir hatten sehr viel Unterricht hier im Haus. Und die Probeschwestern kamen dann eben auch erstmal so in die Wirtschaft und mussten alles, die Zimmer von Diakonissen sauber machen. Was ich wirtschaftlich hatte, das hatte ich von meiner Mutter. Und das habe ich eingesetzt natürlich und das war entsprechend anderen anders und irgendwie mochten die mich. Da habe ich jetzt auch mal so nachgedacht, wie gut ich es eigentlich hatte, dass ich doch immer so viele Privilegien auch erfahren habe. Zwischendurch gab es eben auch schwere Sachen. Es gab dann immer wieder Menschen plötzlich, die in mein Leben traten, die mich dann wieder aufgefangen haben. Wie gesagt, jetzt habe ich ja manchmal ein bisschen mehr Zeit als früher, darüber nachzudenken, wie Gott mich geführt hat und gelenkt hat. Ich versucht habe eben auch entsprechend mich zu geben. Ich kam nicht in eine Haushaltssache, sondern ich kam gleich auf Station und machte dann auf einer inneren war ich und dann kam ich nochmal auf eine chirurgische und es war ja alles so beengt bei uns. Wir hatten keine Dienstzimmer dadurch, dass die Russen ja das große Haus hatten und wir sehr beengt waren. Wir hatten die Schreibtische auf dem Flur stehen und Medizinschränke und mussten alles selber machen. Wir hatten keine Stations also keine Stationshilfen. Wir hatten aber sehr viel Unterricht hier bei der Oberin. Eine strenge, aber herzensgute Frau. Wir haben sie alle sehr, sehr geliebt und lieben sie heute noch. Wir hatten sehr darauf geachtet, dass wir Tracht ans und die Rüschen haben wir ja damals, als nach anderthalb Jahren wird man nach der Probeschwester Novize. Das heißt, dass man schon ein kleines Gelübde der Zugehörigkeit vor der Gemeinde geben muss, also vor der Schwesterschaft. Da fing ich schon an, ein bisschen renitent zu werden. Die wurden dann einfach bestellt zu einer bestimmten Zeit. Und mussten vor der Gemeinde, kriegten gesagt, um was es sich handelt. Das wollte ich aber nicht. Und wir hatten dann inzwischen auch einen neuen Rektor. Und da wagte ich mir, zu ihm zu gehen und habe gesagt, also ich mache da nicht mit. Ich möchte das wenigstens 14 Tage vorher wissen, ob ich gefragt werde, ob ich Novize werden will. und hatte dann viele Gespräche, habe da auch durchgesetzt bei der Oberin. Und ich hatte viele Gespräche mit meiner Mutter bis darüber. Also, das.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich 19. Ich bin am 1. Juli 1954 eingetreten. Und so bin ich dann Novize geworden und da kriegte man dann die Rüschenhaube. Aber wir haben sie jetzt schon mal gesehen, ja, durch die Aufnahmen. Auf dem Bild sind sie auch vorne. Gucken Sie mal.
Also auf dem Buch, genau, was mit Herz für Mensch und Gott, das Diakoniewerk Halle, können wir ja gleich mal sagen. Ein Buch oder ein Band der Mitteldeutschen Kulturhistorischen Hefte Nummer 34, das die Nadja Hagen geschrieben hat und was im Hasen Verlag Halle Saale eben gerade zur Diakonie.
Da habe ich das Vorwort geschrieben. Es gab schon bei uns ein neueres Buch, richtig. Diakonissenanstalt zum Diakoniewerk Halle, da habe ich recherchiert. Bis nach Magdeburg, Berlin, habe ich da in den Archiven überall gesessen. Aber ich konnte es nicht selber schreiben. Das traute ich mir auch nicht zu. Und da hat dann jemand geschrieben und da gibt die ganze Lazarettzeit, die Kriegszeit, die Menschen, mit denen man, das ist so umfangreich, das ist nicht so schnell zu lesen. Und
na, das ist wichtig, dass auch mal etwas aufgeschrieben wird, dass es eben aufbewahrt ist, auch für die nachfolgenden Generationen.
Von der ganzen Familie. Das waren solche, wissen Sie, so ein Dynastien hier in Halle, ja.
Ärzte, so Ärzte-Dynastien. Und
ja,
so.
Auch hier zum Beispiel die Gensmer. Gensmer war Chefarzt hier im Haus. Der hat wiederum damals so 1870, 72 krankenhafte Ausbildung im Haus hier begonnen. Weil er gesagt hat, es geht nicht die gütige Hand der Schwestern und das gute Wort ist nicht genügend. Man muss wissen, die Hintergründe auch kennen. Und da war die erste Krankenpflegeausbildung angefangen. Gensmer. Tja.
Ja, wir waren, dass Sie Novizin geworden sind.
Ja, dann, und da war ich dann schon, hatte ich schon Krankenpflegeexamen. Nee, es war das letzte Jahr, wo ich dann in der Krankenpflege, wir haben ja richtig auch schon mit anderen Schülern im Unterricht gesessen und aber wir haben da eben auch viel Unsinn gemacht, ja. Und die Probemeisterin, die hat ihr, das war nochmal extra neben der Oberin, die Probemeisterin, die uns beaufsichtigte. Wir hatten kein Geld, wenn wir Straßenbahn oder mal nach Hause fahren würden, mussten wir uns für die Fahrkarte das Geld bei der Probemeisterin holen. Und, naja, und mussten ihr machen, auch was sie wollte und keine Freizeit und... Und unser Pastor Flach, der sagte so im Examen, na, lieben Schwestern, was wünscht ihr euch denn? Wir mussten ja, wir hatten Gehorsam, Demut schon bezeugt, ja. Wo wollt ihr denn hin? Wir hatten ganz viele Außenstationen zu der Zeit noch. Gemeindeschwestern, Kinderheime, Altenheime, Krankenhäuser. Und ich war so gerne im Krankenhaus. Und das wusste eigentlich jeder. Und wir hatten Examensfeier. Und Vorsteher und Oberin standen an der Tür und verabschiedeten uns. Schwester Elisabeth, Sie warten mal bitte. Dann kriegte ich gesagt, Sie vertreten morgen mal die Stationsschwester. Das war eine Diakonisse, wo ich zuletzt war und wo ich so gerne war. Die wohnten immer auf den Stationen, also und die sollte man frei haben. Die waren natürlich immer irgendwie im Dienst. Ne? Und am Sonnabend fahren sie nach Hause, kommen am Montag wieder und am Dienstag fahren sie nach Sangerhausen in die Gemeinde. Oh, ich war geplättet. Ich, die ich gerne im Krankenhaus war, die Erste, die dann in die Gemeinde kam. Aber ich hatte ja gehorsam bezeugt und musste ich gehen. Und das war, ich war 22. Was sagten unsere beiden? Ach, Schwester Elisabeth, Sie sind doch noch so jung und müssen auch noch mal was anderes sehen. Wir haben uns gedacht, wir versetzen Sie nach Naumburg in die Gemeinde. Da war ich wütend. Also glaube ich, so haben Sie noch keine junge Schwester erlebt. Da habe ich gesagt, wenn ich wieder in die Gemeinde komme, dann kann ich auch hier bleiben. In Sangerhausen, wo ich dann gerade so ein bisschen, wo ich es auch erst schwer hatte und gerade ein bisschen auch Fuß gefasst hatte und mit dem Pastor einigermaßen auskam. Und da waren die erstmal perplex. Da hat mir eine Spaß gemacht.
Das heißt, Sie sind nicht nach Naumburg gekommen, sondern sind dann...
So, nein. Und dann rief eben, ich bin dann in Sangerhausen, habe dann mit meinem Pastor und der war ganz fertig. Ich sagte, ich schreibe jetzt nach Halle, das kommt gar nicht in Frage. Und da rief unser Vorsteher an, er hätte für mich eine Stelle, eine Ausbildung zur Apothekenhelferin für unsere Apotheke. Die Schwester war auch schon ziemlich alt und es war abzusehen, dass die irgendwie bald in den Ruhestand ging. Und das war Nummer eins. Und da habe ich in der Waisenhausapotheke gelernt. Und das wäre so auch so ein Kapitel von extra. Es war sehr, sehr schön. Und dann ging ich zum Unterricht hier in der Klosterschule. In der Klosterstraße. Das war so eine für Apothekenhelfer. War eine gute Zeit, habe da einen guten Abschluss gemacht. Und hier im Haus war ich dann zum Teil in der Apotheke und Wochenende war ich aber dann immer noch in der Marienschule bei den Schülern eingesetzt. Und also es war nicht so eine richtige freie Zeit, es war eben diakonisch, man war immer da, immer im Dienst. Dann stand die Einsegnung eigentlich ein bisschen zuvor und ich wollte noch nicht und ich kam dann wieder ins Mutterhaus zurück und wurde Stationsschwester auf einer inneren Station. Also ich meine, ich hatte mir immer so heimlich eine Chirurgstation lieber vorgestellt, aber nein. Und das war für mich, es waren 11 Jahre, beengt, nur mit Schülern. Also man hatte ganz schön Verantwortung. Keine Bereitschaftsärzte und kamen nur stundenweise von der Uniklinik nachmittags und nachts alleine auf sich gestellt. Und wenn irgendwas schief oder kritisch war, dann wurde man als Stationsschwester gerufen. Ja, aber es war eine reiche Zeit und wissen Sie, so zwischenmenschlichen Beziehungen, die waren enorm groß. Und die von der Stationsschwester bis zur Schülerin hat alles mitgemacht, sauber gemacht. Wir haben zweimal am Tag die Zimmer gewischt. Wir hatten geregelte Besuchszeit und wir hatten nicht solche Infektionen. Ja, dann habe ich eben, wie gesagt, Stationsschwester und der Pastor Flach war dann noch da. Der hatte auch mit staatlichen Bereich Kontakte und er hat mich dann zu so einer Stationsschwesternqualifizierung geschickt. Pastor Flach, ich meine, der hat schon eine Vorausschau gehabt, wäre hier im Haus auch vieles schief gegangen. Und dann sagte er, Sie müssen jetzt die Leitung des Krankenhauses übernehmen. Dann hat er mich noch nach Merseburg geschickt. Da machte ich so eine Oberschwesternqualifizierung. Die hatten so eine medizinische Fachschule. Da war ich natürlich, und ich machte einen 4 Wochen Einsatz in Döhlau. dass Döler gehörte damals zum Bezirkskrankenhaus. Alles, was hier medizinisch war in Halle, die Polikliniken, die Arzt, die Ambulanzen, die Krankenhäuser, gehörte aber alles zum Bezirkskrankenhaus Halle. Und da gab es eine Oberin. Und die hatte, und da war ich in Döla hauptsächlich bei der Oberschwester Bertha von Fahrer, hat bei uns hier Examen gemacht. Die Oberin Johanna, die hat mich in allen Bereichen eingeführt und vorgestellt. Und wissen Sie, wie mir das später nachher als Oberschwester geholfen hat? Wir hatten miteinander Kontakt und ich war auch in dem staatlichen Bereich mit integriert. So dass ich alle, wenn die irgendwelche Rüstzeiten hatten oder Weiterbildung, da wurde ich mit aufgefordert und hatten sie mich mal mitgenommen nach Leipzig. Da war ein großer Kongress, mindestens 500 Teilnehmer. Und hinterher traf ich dann mal auf die Johanna und da sagte sie, ich muss ihr mal was erzählen. Noch in Leipzig hat mich der Parteisekretär dort angesprochen. Ich war ja nur immer in Tracht, ja? Wer ich denn wohl sei. Und wie ich dazu käme, in so ein Gremium damit zu sitzen. Und dann sagst du, das ist die Oberschwester Elisabeth Koch aus dem Diakonissenhaus in Halle. Und die werde ich jetzt immer zu solchen Sachen mitbringen. Also die war toll, die Frau. Aber das war auch so ein bisschen unser Stil, kam so, als war tätig auch als irgendwelche Vorstände im Roten Kreuz.
Das war quasi, wenn man sagen, heute sagt man also so ein Trainee-Programm, ne? Dass man da wirklich ja. Im Arbeiten alles mal verschiedene Bereiche kennenlernt.
Ja, das war also ganz großartig.
Und ihre Förderin sozusagen auch herberuflich.
Ja, ja. Und dann durfte ich schon, wir hatten ja immer Kontakt auch mit unseren Partnerhäusern im Westdeutschland, durfte ich sogar schon mal reisen, dienstlich. Und brachte da nur das Neueste mit zurück. Ja, da haben sich unsere Ärzte mal aufgerichtet. Wir kannten noch nicht Dokumentation, das haben die ja dann schon längst dort gemacht, hatten auch die Formulare entsprechend. Ich hatte schon einen Computer und ich habe ja hier auch Seminare für unsere Mitarbeiter organisiert. Und unter anderem habe ich mir dann auch schon diese Dokumentation, die Pflegedokumentation, raus hier und habe die Schwestern auch schon eingewiesen, aber da hätten sie mal unsere Ärzte hören müssen. Was hatten die sich da wieder ausgedacht? Ja? Und da habe ich gesagt, es wird bald kommen, es dauerte dann ja auch gar nicht mehr so lange. Das war kurz wirklich vor 90. Ja? Und da hatte ich wieder diesen guten Kontakt. Da mussten wir ja nun mitmachen. Also ich wollte das auch und ich konnte denen auch beweisen, wie wichtig das war. Jeder hat es plötzlich auch eingesehen. Ja? Das, so, aber uns fehlten nun die Formulare noch. Da kam dann von so einer Firma aus dem Westen jemand und wollte uns schulen. Das war alles mit sehr viel Geld verbunden. Und da haben wir drei Bergmannstrost, Dölau und ich, wir haben uns zusammengetan. Wir haben unsere Leute, die also maßgeblich waren, zusammengenommen. Die hat uns geschult. Und ich habe heute noch mit den Leuten Kontakt, ja.
Ja. Sie haben so ein kleines berufliches Netzwerk sozusagen, ja, gemacht, so als, aber eben auch menschlich die Kontakte dann.
Menschlich, ja. Also, und das Wissen und unsere Schüler sind zum großen Teil auch hier geblieben. Zu meiner Stationsschwesternzeit hatten wir ja nur Schüler und das fing nachher ein bisschen an, dass Examinierte eben auch auf den Stationen waren. Ne? Und ich habe das dann nachher auch gefördert und ich habe ja auch mit im Unterricht mitgewirkt und habe dann auch Arzneimittellehre unterrichtet und Ethik, also Berufsethik. Ja, und dann habe ich auch mal in Berlin in so einer evangelischen Akademie eine Stationsschwestern-Qualifizierung mitgemacht in Berufskunde, in Leitungstätigkeit.
Ja, eine sehr, sehr lange und bewegte Karriere bis jetzt, bis zu dem Punkt. Dann lassen Sie mich noch mal zu einem historischen Rückblick zurückkommen. Bereits 1868 wurde dann hier am Mühlweg, das war ja damals noch quasi vor den Toren von Halle, das erste moderne Großkrankenhaus von der Diakonie errichtet.
67 hat man nach einem größeren Platz gesucht, weil der Weidenplan ziemlich eng war. Und übrigens war das eigentlich nur erstmal für Kinder gedacht. Und da gab es dann auch schon Schwierigkeiten. Und unter dem Weidenplan musste auch schon nach einem Jahr schon angebaut werden, weil das nicht ausreichte. Und dann kriegten die eben dort große Schwierigkeiten im Keller. Die hatten ja keine Nebenräume und mussten die Särge im Keller bringen. Und dann war immer Wasser da drin. Und das war für die Leute, die Särge da so schwammen, ganz furchtbar. Und da sagte man sich, wir müssen ein anderes Gebiet finden. Also in der alten Chronik, wir haben ja viele, viele Bücher, Chronikbücher. Also zwischen Halle und der Saale entstand ein Prachtbau, der nur über einen Trampelpfad über die Äcker erreicht werden konnte. Und das war nicht Halle, das gehörte zu Dorf Giebichenstein. Und da habe ich immer gedacht, wir waren die Ersten hier. Musste aber dann leider feststellen, dass schon 1845, nee, 42, der Rote Ochse als königliche Haftanstalt entstanden war. Also wir waren gar nicht die Ersten.
Die jetzt außerhalb von Halle,
die von Halle neu gebaut wurden. Also Neubau sich befand. Das war ja dann erstmal das eine Haus. Das war einfach ein Umzug, ja, kann man nicht so sagen, großes Krankenhaus. Es war als Krankenhaus eben.
Aber ich denke halt, die historischen Bauten, das ganze Ensemble hier, kann man ja trotz Sanierung und Modernisierung oder Anbauten und so weiter eigentlich noch sehr genau sehen, wie das gewachsen ist.
Das war ja nur der mittlere Bau. Ne? Mhm. Und es ist immer an und um gebaut worden. Ich habe das dann immer, ich musste immer für Vorträge halten über was wir auch in DDR-Zeiten, wie die Russen noch hier waren, was wir hier Dächer gehoben und auf und umgebaut haben bis in die heutige Zeit, und es geht immer noch weiter. Ja. Irgendwo wird immer gekramt noch. Und
ja, dann rechnet man dann auch mal nach und sagt, ob sich das lohnt oder ob dann neu gebaut wird. Also ich habe gelesen, dass allein in der Zeit, von der Zeit der Weimarer Republik bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hier mehr als 400 Diakonissen, Novizinnen, Probeschülern hier in Halle
zwischenzeitlich mal 1900 kann man nicht sagen. Es war so um 1930, 33. Aber nachher, also schon in der Nazi-Zeit, also ich denke mal so 40, fing es schon an sehr zu bröckeln. Sehr, sehr. Und als wir eintraten, waren wir noch, als ich eintrat, waren wir noch 60 junge Schwestern. Mhm. Und da wir hatten so alle Wäschenummern, wissen wir? Mhm. Ich hatte noch die Nummer 242. So viele Schwestern war es doch noch. Mhm. Aber das bröckelte dann dermaßen. Die Außenstationen wurden alle abgebaut, weil kein Nachwuchs mehr war. Mhm. Und die Zeit in der Sprache, in den Handlungen, es wurde alles anders, moderner und zeitgemäßer. Und wo dann auch unsere alten Schwestern gar nicht mehr mit konnten und die dann starben und ja.
Ich habe noch gefunden, dass 1929 dann dieser Anbau hier eingeweiht wurde, wo ja jetzt das Mutterhaus seit 29 anzutreffen ist.
Nee, nicht angebaut, es wurde extra
neu gebaut.
Mhm. Als Pfarrhaus eigentlich. Mhm. Daneben, dieses Backsteinhaus war Pfarrhaus. Das war so um die Jahrhundertwende. Und dann wurde noch anders nachher später, 29, wurde, wo wir jetzt hier auch sitzen, angebaut.
Mhm. Wo jetzt auch Verwaltung drin ist, wo sie den schönen Saal haben, wo wir schon ja, Frauen
oder genau, Tagung haben. Und da drüber dann auch zwei Stationen quasi noch Wohnungen für die Schwestern. Ja.
Das heißt, sie leben jetzt auch hier? Also sie haben gearbeitet hier und sie leben hier das mit ihren Mitschwestern? Und
nicht mehr.
Nicht mehr?
Vor 2 Jahren hier sind die letzten Schwestern ins Pflegeheim. Und wir wohnten ja schon seit 2003 im Mathilde-Torek-Haus, in dem bunten Haus. Mhm. Und ich habe mich aber, das hieß ja, das Mutterhaus wurde dann aufgegeben. War ich ein bisschen traurig, dass es so formuliert war. Aber ich sage, solange ich lebe, bleibe ich hier. Und das ist unser Mutterhaus. Und das kann uns niemand aus dem Gedächtnis und aus unserem Inneren reisen. Ja. Und ich merke so, wissen Sie, früher, wenn heute sind viele, viele Mitarbeiter noch aus alter Zeit da und wenn wir uns sehen, irgendwie ist eben auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen hat sich so, so viel verändert und die sagen, wissen wir, sind froh, dass wir jetzt in Rente gehen können. Wir können da nicht mehr mit. Ich bin 2000 dann als Oberschwester entpflichtet worden. Wir Diakonissen werden ja nicht entlassen oder in Rente gegangen, sondern eine Diakonisse dient bis zu ihrem Lebensende und die wird nur von den Akuten entpflichtet von ihren Aufgaben. Aber sie ist immer im Dienst.
Und jetzt im Ehrenamt.
Und manche kann. Nee, ich bin richtig noch im Dienst. Mhm. Ja. Und wir hatten dann nach meiner Zeit andere, also zivile Pflegedienstleitung. Ja, da war schon eine große Umstellung nötig, aber ich bin dann eben auch ein halbes Jahr ausgewichen. Wissen Sie, wenn Sie hier 26 Jahre, also nur alleine im Krankenhaus tätig, also nicht im Krankenhaus, da war ich ja noch länger, das waren hier dann 37 Jahre mit Stationsschwesternzeit und Ausbildung noch dazu, waren es schon 40, plötzlich nicht mehr gefragt sind und nichts mehr zu sagen haben und dann noch hier wohnen. Da bin ich ausgewichen in einem Partnerhaus. Nach Schwäbisch Hall war ich ein halbes Jahr. Und habe da war auch, bin ich, die hatten so ein Altersheim und so eine Tagesklinik. Und da habe ich mitgemacht. Und plötzlich merkten sie, weil eben kaum noch Schwestern waren, dass sie eigentlich keine Oberen mehr in der Leitung brauchten. Leitung der Schwesternschaft, also Oberin der Schwesternschaft, nicht mehr in der Leitung. Ich war ja bei der dritten Oberin hier im Haus, war ich ja schon immer bei Hertha, die war 16 Jahre Oberin, immer schon die Vertretung gewesen, ja. Und die hat mich dann, die hat mich hier dann auch als Vertretung genannt. Und ich habe mich an sich mit der ganz gut verstanden. Ich konnte der auch sagen, ich sage, so können Sie das nicht machen. Das hat die auch angenommen. Ne? Und dann kommt die aus dem Urlaub und dann sagt sie, ich will Ihnen nur sagen, ich habe einen 2-Jahres-Vertrag und ich lasse ihn nicht verlängern. Ich gehe nach. Und ich sage, sagen Sie mal, denken Sie nicht an, da waren wir noch 40 Schwestern, ja? An die Schwestern, was denn jetzt werden soll. Und da sagt sie, das können Sie doch machen. Ich sage, ich nicht. Da war ich schon 69, stellen Sie mal vor. Ja. Und wissen Sie, das war, ja, da habe ich jetzt auch immer länger nachgedacht drüber, was das für eine schwere Zeit für mich war. Ich wollte nicht, wollte endlich mal frei sein. Und ich wollte mal so richtig auch für die Familie sein, also mal zu meinen Neffen fahren und meinem Bruder. Und dann hatten sie mich so weit, da habe ich gesagt, na gut, für 2 Jahre, aber nur als Leitung der Schwestern, nicht als Oberin. Und da fingen die Schwestern, die haben mich bekniet, die haben geheult, die haben sie mir um Hals gefallen. Aber du musst Oberin sein und wenn das hier, das gehört zu unserer Geschichte. Und wenn das erstmal weg ist, dann kommt das nie wieder. Und dann habe ich mich so. Und von diesen 2 Jahren sind es schon jetzt 17 Jahre. Ja? Also sie sprachen so von, was bedeutend war. Es war eben, man war nur für den Dienst da. Man hatte keine Verpflichtungen irgendwie in eigener Familie. Man konnte wirklich uneingeschränkt Dienst tun am Menschen. Ich habe mich dann immer gewundert, wie nachher doch Verheiratete in den Dienst kamen. Dachte ich immer, wie machen die das? Ja, hier in 8 Stunden, da hatten wir ja dann schon den 8-Stunden-Tag. Und Schichtdienst, früher hatten wir ja durchgehend nur 2 Freistunden etwa so am Tag. Wie schaffen die das? Und dann auch Kinder erziehen. Ich hatte also immer enorme Hochachtung vor den Frauen. Und die Diakonissen waren dann in besonderer Weise doch privilegiert, weil die frei waren. Ja.
Für heute möchte ich hier das Gespräch abrunden, dass ich denke, dass es ja wirklich sehr wichtig ist, deutlich zu machen, was für ein Kapitel Frauengeschichte oder welche Leistungen Frauen hier in Diakonissen, Mutterhäusern geleistet haben. Wenn man die heutige Zeit sieht, merkt man ja auch da, dass die sogenannte Care-Arbeit ja vor allen Dingen überwiegend von Frauen geleistet wird und das jetzt aber in einem anderen beruflichen Kontext, in bezahlter Form, wie auch das jetzt so üblich ist, das auf jeden Fall mit Herz für Mensch und Gott geleistet wird.
Und vor allen Dingen wichtig finde ich auch noch unser Hausspruch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, so spricht Christus im Matthäus-Evangelium. Das ist für mich ein ganz wichtiges Wort.
Ja, dann würde ich sagen, war das ein sehr, sehr anregendes Gespräch. Ich kann einfach nur zum Schluss sagen, danke. Zum einen stellvertretend für Sie an all die hier so wirken, gewirkt haben und heute auch wirken in diesem ganz wichtigen Bereich Gesundheitswesen. Ich glaube, wir wissen jetzt umso mehr, was wir daran haben.
Genau.
Und natürlich Ihnen, Schwester Elisabeth, ganz, ganz herzlichen Dank für die doch sehr, sehr persönliche Auskünfte, die Sie gemacht haben.
Naja, das lebt so in einem.
Ne? Genau, 85 Jahre, da kann man auch eine Menge erzählen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Bitte. Das macht mir auch Freude. Und da denke ich, bist noch zu ein bisschen was wert.
Genau, da geht es mir auch. Ich könnte nicht stundenlang zuhören.
Naja.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte erzählen Geschichten.
Und ich habe auch immer früher auch den Weltgebetstag, das mache ich auch immer noch, bereite ich vor. Und da kamen immer so 60 Menschen, unter anderem auch die Nonnen. Und wir werden ja morgen verabschiedet. Noch eine Diakonisse darf kommen. Naja.
Sie wissen aber auch, dass morgen eingeweiht wird als Frauenort.
Dort?
Ja, weil die sich so dafür eingesetzt haben, dass das eben jetzt auch, das wenn sie entscheiden, ja, sind sie dann sozusagen auch noch Frauenorte, Schwestern.
An sich, wenn ich jetzt nicht diese Einladung für früh gekriegt hätte, wäre ich auch Nachmittag gekommen. Das hatte die Dominika mir noch gesagt, sagst Mensch, das Einzige, dass wir uns noch mal sehen.
Früh ist der Gottesdienst in der Kapelle.
Ja. In der Kapelle. Also da gehe ich nur hin.
Da gehen Sie hin.
Ach, und dann kriegen die das Büchlein von mir und dann habe ich noch einen Gruß dazu geschrieben und so.
Ja, ist eine ganz wichtige Sache. Da kommen wir eigentlich auch schon zum Stichwort. Das Frauenorte-Projekt möchte ja auch, dass eben gerade Frauengeschichte sichtbar gemacht wird oder auch erhalten bleibt in der Übermittlung. insbesondere auch was so berufliche Emanzipation angeht. Ich denke, da sind Sie ja auch ein sehr gutes Beispiel. Und da hat sich das ja getroffen, das Projektinteresse und auch Ihr Interesse. Und Sie sind ja maßgeblich beteiligt am Entstehen dieses Frauenortes hier als Diakonissen, das Diakonissenmutterhaus. Und auch, ja, auch, dass es eben erhalten bleibt, auch als Frauenort. Und weshalb ist Ihnen das so persönlich so wichtig? Oder können Sie das nochmal zusammenfassen?
Also zunächst mal eben ist es mir auch wichtig, erfahren zu haben, aber durch die Geschichte, dass Frauen, die also überhaupt keine Wertschätzung hatten, zum Beispiel im 19. Jahrhundert, noch beruflich gefordert gesehen wurden. Und der Fliedner, die Strafgefangenen, entlassenen Frauen zu sich genommen hat, die wegen Bagatellen im Gefängnis waren, hat sich ihrer angenommen, die verschworfen wurden von ihren Familien, sie wertgeschätzt hat, ihnen einen Beruf gegeben hat und sie so einbezogen hat, dass sie ihr ganzes Leben, also durch eine Berufung auch, vieles Gutes geleistet haben an Elenden und Armen. Ich habe hier gerade einen ganz guten Artikel gefunden. 12 Jahre nach Kriegsende gehörten immer noch 246 Diakonissen, 40 Novizen, 7 Probeschwestern und eine Diakonissenschülerin dem Hallischen Mutterhaus an. Die Beschaffung des Stoffes für ihre Tracht und besonders der Hauben war in den ersten Nachkriegsjahren sehr schwierig. Ebenso die Versorgung mit ausreichenden, kräftigen Lebensmitteln. Daneben tauchten aber neue Schwierigkeiten auf, die als gravierender und folgenreicher empfunden wurden. Auf die zahlreichen Austritte von Diakonissen in der Zeit des Nationalsozialismus, das war ja auch nochmal eine Zeit für die Häuser, die wurden eigentlich zu den Frauenschwestern eigentlich gezwungen. Und da sind viele Außenstationen auch vereinnahmt worden von den Frauenschwestern. Die wollten mehr eine Vereinigung haben, aber das Diakonissenhaus hat alle Diakonissen zurückgezogen. Ein Beispiel mag genügen: in einem Schreiben der stellvertretenden Bernburger Landrats Kunert an Schwester Paula Vogt vom 27. November 1950, in dem die Einstellung Schwester Paulas als konfessionelle Gemeindeschwester rückwirkend zum 1. September bestätigt wird, heißt es: Ferner sollen die Mutterhäuser aufgrund einer Nachfrage beim Landesgesundheitsamt darüber informiert werden, dass bezüglich des Vertragstextes bereits Verhandlungen seitens des Ministeriums für Arbeit und Gesundheitswesen der DDR und den zentralen kirchlichen Stellen geführt werden und wahrscheinlich mit einer Neuregelung zu rechnen ist. Also wurde das so ganz neu aufgestellt. Und 1991 sind die Russen rausgegangen, haben wir das Haus wieder übereignet bekommen. Das war der 6. August 1991. Und es sind ja unheimlich viele Diakonissenhäuser in Deutschland, auch von Kaiserswerth ausgegangen. Auch viele, die sind als Missionare zum Beispiel auch in Israel gewesen und in Indien. Aber das waren auch aus guten Häusern hochintelligente Frauen, die da auch eintraten. Ja. Bei uns liest das dann mit der Adelheid von der Marz. Wir hatten auch eine Olga von Berge, die kam auch so aus besseren Häusern. Aber andere Häuser hatten da noch mehr, als wir hier in der Kirchenprovinz Sachsen. Da war das nicht so weit her. Und die hatten dann auch von ihren Häusern Unterstützung. Und die konnten sich auch leisten, so ins Ausland ihre Schwestern zu schicken. Und wissen Sie, und bei der, unserer letzten Generalkonferenz, alle 3 Jahre ist eine Generalkonferenz in einem anderen Land. Da kommen wir jetzt aus Indien, aus Vietnam, aus Korea, kommen die Leute, junge Schwestern, also Diakonissen, die selber Häuser bauen und machen uns noch vor, wie man sowas machen könnte. Ja? Also da bin ich immer so beschämt. Aber wir hatten eine Generalkonferenz mal hier in Berlin und da hatten wir und auch nicht mehr so eng, also nicht zum Beispiel Amerika ist da ganz locker. Das sind so Familien, aber die Frau ist eben in einer Gemeinschaft, die hat ihre eigene Familie und ihre eigene Gemeinde, wo sie sich hinbegibt und dann lässt sie sich beauftragen, zu jemandem zu pflegen oder in Familien zu geben und zu helfen. Und auch in Schweden habe ich das, da bin ich ein paar Mal gewesen, habe ich das erlebt. Die waren nicht so im Diakonissenhaus so eng beieinander. Das hat sich eben heute alles so geändert. Aber es sind so viele Dänemark, Finnland. In Finnland waren wir auch mal zu einer Generalkonferenz. Also ja, und was die so leisten auch noch, wirklich auch innerkirchlich, da können wir uns so eine Scheibe in Deutschland abschneiden. Also das beschämt mich immer, wenn ich das so höre und erlebe.
Also man könnte es sagen, als das Diakonissenwesen hat ja im 19. Jahrhundert, vor allem hier in Deutschland, ledigen Frauen eine Chance gegeben, eine wirklich professionelle Ausbildung zu erhalten.
Dass sie eben überhaupt Frauen. Junge Frauen auch. Ja. Das spielt natürlich auch noch die Florence Nightingale eine große Rolle. Ja, die hat übrigens in Kaiserswerth ihre Krankenpflegeausbildung genossen. Mhm. Und ihr Krankenhaus heißt auch noch heute Florence Nightingale. Und die hat auch mit mir Geburtstag am 12. Und das ist ja Landespflegetag. Haben Sie das nicht in der Zeitung gelesen?
Nee, das...
Der 12. Mai, bewirkt durch die Florence Nightingale, die ja viel geschaffen hat, auch was die, und hat auch die Krankenpflege professionalisiert, Anfang des 20. Jahrhunderts.
Und ich habe mich letztens in einem Podcast, der zu Jenny Marx ging, darüber unterhalten, dass sie ihre Tochter als ihr Vorbild die Florence Nightingale genannt hat. Sehen Sie mal, da schließt sich der Kreis. Das ist überhaupt etwas, was ich jetzt festgestellt habe, wenn wir sozusagen durch das Leben oder auf das Leben von Schwester Elisabeth zurückgeschaut haben, dass sie sehr, sehr viele Bezugspunkte haben zu Orten, die wiederum auch Frauenorte beinhalten. Also ob das in Sangerhausen ist mit der Jutta von Sangerhausen, ob das Wernigerode ist im Schloss Die Gräfin. Ja. Was hatte ich mir vorhin noch notiert? Sie haben in Wernigerode gelebt.
Das Helfta. Leben
mit der Gräfin Helfta, Eisleben, wo sie dann auch mit der Familie verortet waren. Oder auch Gernrode. Gernrode steht jetzt gerade an mit einem Jubiläum.
In Quedlinburg kenne ich auch, aber da haben wir nur... untereinander für die Bindung, also nicht das Diakonissenhaus, also war ich im Urlaub mal. Und da habe ich mich dann natürlich auch mit beschäftigt. Und
gefreut. Nepra habe ich jetzt gerade nochmal gesehen, Nepra, wo wir auch einen Frauenort so richtig kurz Maler haben. Ja, genau. Ja. Also es ist total verblüffend.
Deswegen es war damals, als es bei uns anfing, darüber zu sprechen, mit Frau Stolze, bisschen schwierig, da war der Pfarrer Quaschig. Also wir haben Stunden gesessen darüber. Es spielte auch das Geld in der Zeit ein bisschen eine Rolle. Wir waren gerade hier noch im Umbau und im Werden quasi. Aber trotzdem, ich habe versucht, dann doch mich da einzusetzen. Und dann kam, ja, was machen wir für ein Bild? Ja, ich sollte. Ich sage, nee, ich bin nicht das Diakonissenhaus. Da waren wir ja noch eine ganze Reihe Schwestern. Und da habe ich die ja alle zusammengeholt. Mit Rollstuhl sieht man ja auch noch, ja. Und da freuen wir uns immer noch daran.
Mhm. Dann haben Sie dafür gesorgt, dass es ja auch nochmal umgestellt wurde, die Tafel.
Ja, das war gerade dann, wie wir hatten wir vorne im Advokatenweg, wo der damalige Eingang ins Krankenhaus war. Dann kam Radbruch und da haben wir gesagt, nee, also das muss hin, wo viele Menschen es auch sehen. Und ich sehe manchmal, und unser Gärtner, der macht immer einen schönen Kasten und dann sagt er, haben Sie schon gesehen? Ich habe wieder neue gepflanzt und so. Freuen wir uns.
Also das ist ja genau das, was auch das Projekt ausmacht, dass es also nicht einfach nur heißt, da gibt es eine Tafel, eine Erinnerung, die ein bisschen was erläutert, sondern dass tatsächlich das auch gelebt wird, dass sich jemand darum kümmert, dafür einsetzt, darüber auch berichtet, zum Beispiel zur Führung auch zur Verfügung steht. Und das ist ja genau das, was Frauenorte eigentlich so ausmacht und so wertvoll macht, auch über die lange Zeit. Denn
aber wissen Sie, was ich auch noch, wo ich... die Filmwerke, wo ich doch...
Oh, wo Wolfen.
In Wolfen. Mhm. Und da bin ich mal zur so Führung gewesen in dem Museum. Mhm. Und da habe ich mir so gedacht, muss ja für die Frauen furchtbar gewesen sein. Also ich wüsste nicht, wie ich das hätte aushalten können. Und das waren nur Frauen. Da waren ja nie mehr Männer an dem Band. In der Dunkelheit.
Kälte oder Wärme, je nachdem.
Ja, ja. Also da muss ich sagen, da habe ich erst mal gemerkt, was von Frauen verlangt wurde auch. Ja? Mhm. Denn von selber haben die das, die Not hat's geboten, dass sie Geld verdienen, und da kriegten die Kindermänner zu solcher Arbeit. Also da habe ich das erste Mal, waren da für mich Frauenorte, war das eine ganz große Sache. Und das habe ich auch damals beim unserem Bedenken mit bedacht. Und da habe ich gesagt, ja gut, wir waren auch nur Frauen. Wir hatten ja nur einen Pfleger, ja, im Haus. Mhm. Ich denn unseren Rektor, der so krank war, immer gepflegt habe. Da haben mich noch alte Schwestern gefragt, ob ich denn das darf, ihn pflegen, ob das die Oberin weiß. So waren noch die Zeiten, ja, muss man denken, in 70er Jahren. Ja.
Also insofern kann man sagen, also der Berufsstand der Diakonisse in Deutschland ist sozusagen auf dem Rückzug, ja. Aber in anderen Teilen der Welt geht es sozusagen weiter. Ja. Ich habe auch noch als Tipp, vielleicht zum Schluss, möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Idee der Frauenorte ja auch sozusagen weitergetragen wurde, unter anderem auch nach Niedersachsen. Und dass es zum Beispiel bei unserem Schwesternprojekt, den Frauenorten Niedersachsen, in Rothenburg ob der Wimme einen Frauenort gibt. Seit 2010 ist er dort angesiedelt und der erinnert an das Wirken der dortigen Mutterhausoberin Helene Hartmeier, die wohl wirklich, so schätzt es die Stadt bis heute ein, eben dafür gesorgt hat, dass Rothenburg so ein überregionales Ausbildungszentrum geworden ist für Krankenpflege und auch für sozialpädagogische Berufe. Und hat Rothenburg zum Beispiel auch zum ersten Kindergarten verholfen. Ihr Engagement. Sie kam aus Hamburg und ist dann nach Rothenburg gegangen und hat das dort aufgebaut. Und da gibt es sogar ein kleines Museum an dem Mutterhaus. Mhm. Vielleicht schaffen wir es nochmal.
Ja, unser jetziger Herr Böche möchte es gerne.
Ja?
Ja. Mhm. Aber ich wüsste nicht, wo wir das machen können.
Nee. Ich meine, das Museum, vielleicht schaffen wir es mal, uns anzuschauen auch. Dass wir uns einfach mal angucken dort, dass wir mal nach Rothenburg zusammen fahren.
Ach so,
das wäre nicht schlecht. Wenn ich sie ins Auto packe,
das wäre nicht schlecht, ja. Aber ich bin ja auch zu einer Einweihung gewesen in Lenin.
In Brandenburg.
In Brandenburg. Mhm. Und das ist ja ein Diakonissenhaus. Und da muss ich sagen, ich habe ja immer noch Verbindung. Eine Diakonisse von uns lebt dort. Die haben ja in den in 60er Jahren schon als Oberin hin dort vergeben. Aber ist unsere Diakonisse. Mhm. Aber die ist nun so lange schon da und wir haben immer telefonieren jetzt auch immer noch zusammen. Mhm. Und da sagst du, bin ich wirklich noch eure, gehöre ich noch zu euch? Nur ist sie alt und kann nicht mehr und möchte aber gerne dort bleiben, möchte auch dort beerdigt werden. Aber dann sagt sie immer, und ich bedenke dann auch mal, wenn sie Geburtstag hat und wir haben sie auch mal besucht und so, bin ich wirklich noch eure Diakonisse? Ich sage, Ruth, ja, du bist unsere Diakonisse, die neunte. Neun haben wir noch, sechs sind wir hier, noch eine im Pflegeheim und eine in Erfurt, die zu meinem Ring sogar gehört, aber die wir telefonieren und besuchen uns auch gegenseitig. Also sind eben noch neun. Aber wir haben guten Kontakt untereinander. Das ist schon schön.
Da hatten wir doch mal drüber gesprochen, über diese Kacheln, die an die Wand gebracht sind im Foyer.
Nee, ach die! Ach ne, das ist, das ist ja mein dein ja, besonderes ja, Highlight. Ja, ja. Ja, das hatten wir im alten Haus. Hat ein Künstler für uns gemacht. Jedenfalls entstand da so ein kleiner Raum und da hat uns der Künstler diese Kachel angebracht. Der barmherzige Samariter. Das ist ja aufgrund des Hausspruches geschehen. Und dann hieß es, ja, das Haus wird abgerissen. Und da habe ich gesagt, Leute, Ich fuhr nach Finnland zur Generalkonferenz. Und in der Zeit haben sie gesagt, so, beeilt euch bloß, dass das Haus weg ist, bis Schwester Elisabeth wieder da ist. Ich war auch ein bisschen länger dort, 10 Tage, 8 Tage war die Konferenz und ich war dann 10 Tage noch dort. Jedenfalls, und da habe ich gesagt, macht mir vorsichtig die Kacheln ab, dass da nichts passiert. Und das haben die auch wirklich so sorgfältig gemacht. Das glauben sie nicht. Eine Kachel hatte einen Riss, aber nur, also waren beschädigt. Und er hat das alles, haben die nummeriert, also fotografiert das, nummeriert. Und mit Decken eingepackt und war in unserem alten Kohlenkeller aufbewahrt. Und dann ging der Kampf los. Das war 6. Ich sage, hier in unserem neuen Krankenhaus kann man nicht erkennen, dass das ein christliches Haus ist. Und ich habe das im Keller, die Kacheln, und es kann doch wieder angebracht werden. Gab ja auch große Flächen, weil groß, ja, wir sollen das machen und das ist jetzt, wir haben ja jetzt anders zu bewältigen. Und ich habe immer zu meinen Geburtstagen und zu Weihnachten, wenn sie sagten, was soll man dir schenken, ich sage, ihr wisst, ich habe immer irgendwo was anzubringen, schenkt mir Geld, entschuldigen Sie. Nee. Über 1000 Euro zusammen. Und da hieß es, ja, also wir kümmern uns nicht, nehmen Sie das in die Hand, aber nur auf Spendenbasis. Also vom Haus kommt da nichts dazu. Ja, wir waren da auch gerade noch im Bauen und so. Jedenfalls gut. Also ich hier durch Halle marschiert bei den Keramikleuten. Ach, das war alles wahnsinnig teuer. Angerufen. Und da wollten die Kacheln haben, die müssten sauber gemacht werden. Und was das erst kostet, nachdem ich da dachte, nee, muss ich es lassen, hatte ich die Burg angerufen. Und da war eine ganz nette Sekretärin. Ach, sagte, ich verbinde sie mal mit unserem Keramikprofessor. Und der hat ja gesagt, ja, sagt er, ich habe immer so Absolventen und die würden sich freuen, meine Aufgabe zu kriegen. Nach 4 Wochen ruft mich so eine Absolventin an. Sagst du, sagen Sie mal, ist das Angebot noch akut? Oh, ich war begeistert. Gleich, wir haben einen Termin ausgemacht, gesagt, kommen Sie zu mir. Und ich hatte auch Fotografien mit Nummern versehen. Und wie sie aufgebracht waren und Bilder. Und dann saßen wir hier und sagte, ja, mache ich. Und die hatte sich gleich eine große Schablone gemacht und wir hatten da ein bisschen Platz geschaffen. Und dann hatte die ausgebreitet und hatte einen jungen Mann, da war er auch noch mit Malerarbeiten zu machen, der hat ihr geholfen und tatsächlich in 14 Tagen war das dran. Und ich hatte, auch weil die Leute das hier nicht so verstehen, habe ich gebeten, dass sie eine Tafel an die Seite machen und das gleich erzählen, was es bedeutet und auch für uns. Und dann sind auch die Namen. Und die war so glücklich. Dann habe ich unseren damaligen Rektor, bin ich hier ins Büro. Ich sage, Sie kommen jetzt mit, bitte. Ich kann jetzt nicht. Ich sage auf der Stelle, Sie kommen jetzt mit. Und dann sehe ich den noch so stehen. Das habe ich mir nicht so schön vorgestellt. Da haben wir eine Einweihungsfeier gemacht. Die junge Frau war da auch mit da. Und dann habe ich ihr natürlich 1000 Euro gegeben, die ich hatte. Dann hat sie sich auch gefreut und drüber. Und vor allem sagt sie, wissen Sie, wie schön das war? Da sind so viele gekommen, vorbeigekommen. Da hatten wir noch richtig Besuchszeit auch. Die haben gefragt und dann konnte ich dann, die wollte sich selbstständig machen, ja. Das sagst du, ich hatte da auch noch einen Vorteil. Das war
schön. Womit wir auch wieder sagen können, also quasi ein Frauenort hilft dem anderen, denn die Burg Giebichenstein ist ja auch ein Frauenort, vor allen Dingen mit den Frauen, mit den Handwerkerinnen und Künstlerinnen, die da gewirkt haben und bis heute ja wirken. Ne?
Ja, Das ist doch schön, ja? Wie das so alles zusammenpasst.
Frauen halten da auch zusammen. Ne?
Ja.
Das ist schön.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.